Folge 3. Verfolgter, Aufklärer, Vertuscher? Die Rolle von Werner Leibbrand. Ein Text von Leona Stahl und Moritz Stegmeier.
Ich weiß, dass ich mehr tun muss, als nur ein Arzt zu sein.
Diese Worte demonstrieren sein Weltbild, sein Handeln und sein gesamtes Leben. Werner Leibbrand, Psychiater und vor allem Gegner des NS-Regimes. Aber wer war Werner Leibbrand überhaupt? Am 23. Januar 1896 wurde Werner Robert Leibbrand in Berlin geboren. Dies war der Beginn einer spannenden Lebensgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Als Werner Leibbrand aufwuchs, entwickelte er eine besondere Begabung für Sprachen. Er lernte Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Jiddisch und Englisch. Außerdem beteiligte er sich an Aktivitäten für den deutsch-französischen Wissenschaftsaustausch. Schon während seiner Schulzeit spielte er viele Instrumente und begann als 14-Jähriger eine Ausbildung zum Konzertpianisten. Später heiratete Werner Leibbrand eine Sopranistin, die seine Liebe zu Musik teilte. Die Ehe hielt allerdings nur bis 1930. Auf Drängen seines Vaters begann Leibbrand schließlich ein Studium der Medizin in Berlin. Nebenher hörte er aber auch Vorlesungen in Philosophie, Musik, Literatur, Kunst und Rechtsgeschichte und war mit vielen Künstlern und Literaten befreundet. Danach musste er seine Kompetenz als Feldarzt im Ersten Weltkrieg unter Beweis stellen. 1919 bestand er das medizinische Staatsexamen. Nach seiner Promotion im Jahr 1920 begann Leibbrand in Berlin eine Facharztausbildung im Bereich Neurologie und Psychiatrie. Zu seiner ärztlichen Spezialisierung schrieb er:
Psychiatrie erschien mir die einzige Ausweichstelle in der Medizin zu sein, die mich dieser Wissenschaft erhalten könnte. Sie lag an einem Schnittpunkt mit den Geisteswissenschaften, den ich mindestens so viel Interesse neben den Künsten entgegenbrachte wie der Medizin im engeren Sinn.
Professor Dr. Andreas Frewer, Inhaber der Professur für Ethik in der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg, erklärt zur Person Leibbrands:
Da ist eben zum einen auch diese interdisziplinäre Ausrichtung. Das heißt, er war ja eben nicht nur Mediziner, er hat gewusst, dass er mehr sein wollte als nur Arzt und hat sich schon sehr früh für Geisteswissenschaften und auch für die Musik interessiert. Und eine hochspannende Vita, dass er natürlich in der Weimarer Republik selber noch Klavierkonzerte gibt, dass er natürlich auch durch seine Arbeit in der Nervenklinik in Berlin, dass er Patienten aus verschiedensten Ländern betreut, sehr enorme sprachliche Fähigkeiten auch erwirbt und eben ja diese durchaus sehr vielgestaltigen Eigenschaften als Persönlichkeit, die machen ihn schon doch einzigartig.
1932 heiratete Leibbrand in zweiter Ehe die Jüdin Margarete Bergius und eröffnete eine Praxis am Reichskanzlerplatz, dem späteren Adolf-Hitler-Platz in Berlin. Aufgrund seiner zweiten Ehe galt Werner Leibbrand in den Augen der Nationalsozialisten als jüdisch versippt. So erlebte der kultivierte Arzt den Zweiten Weltkrieg hautnah und unter besonderen Umständen mit, wie der Medizinethiker Andreas Frewer beschreibt. Als niedergelassener Arzt, der jüdische Patientinnen und Patienten behandelte und mit einer jüdischen Frau verheiratet war. Die Situation für Gruppen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, wurde zunehmend gefährlicher. So wurden zum Beispiel sozialistisch orientierte Ärzte des Öfteren nachts in den Dienst einberufen. Wenn sie dort erschienen, wurden sie schwer verprügelt. Auch Leibbrand selbst wurde eines Nachts angerufen, lehnte den Einsatz aber entschieden ab und rettete dadurch vermutlich sein Leben. In einer anderen Situation schützte eine seiner Patientinnen Werner Leibbrand vor weiteren Repressalien der Nationalsozialisten. Leibbrand erfuhr von einer geplanten Hausdurchsuchung bei ihm. Um diese abzuwenden, wandte er sich an diese Patientin, die nicht nur Verbindungen zum Berliner Polizeipräsidenten hatte, sondern auch mit Josef Goebbels verwandt war. Durch ihre Intervention konnte die Hausdurchsuchung abgewendet werden. Vor 1933 gehörte Leibbrand unter anderem der sozialistisch-pazifistischen Organisation Sozialwissenschaftlicher Club an. Solche Kontakte brachten Leibbrand bei den nationalsozialistischen Machthabern zusätzlich in Misskredit. Zu Beginn der NS-Zeit verlor er deshalb seine Kassenzulassung und seine Position als Sozialpsychiater. Er zog sich ab diesem Zeitpunkt in sein Privatleben zurück. Aus Solidarität mit den ausgestoßenen jüdischen Ärzten trat der Psychiater außerdem aus dem Wilmersdorfer Ärztlichen Standesverein aus. Er war nun zunehmend gesellschaftlich geächtet und konnte auch keine Kassenpatientinnen und Patienten mehr behandeln. Leibbrand beschrieb die Reaktionen seiner Kollegen auf seine Exklusion später so:
Als ich dies einmal einem mir befreundeten deutschnationalen Kollegen gestand, meinte er, bei aller persönlichen Anerkennung, es geschiehe mir recht. Ich hätte immer zu den Juden gehalten, die unser Unglück seien.
Spätestens ab dem Zeitpunkt der Reichspogromnacht 1938 beschreibt Leibbrand seine persönliche Situation als äußerst gefährlich. Er sprach von Ängsten, fehlendem Vertrauen und sogar vom Tod. In seiner unveröffentlichten Autobiografie schrieb er später über diese Zeit kurz nach Kriegsbeginn.
Ich fürchtete den Tod nicht. Ich fürchtete nur, falls ich stürbe, würde meine Frau freiwild werden.
Im Jahr 1939 zeichnete sich auch der Beginn des nationalsozialistischen Patientenmords ab. In einem anonymen Beitrag in Werner Leibbrands Buch »Um die Menschenrechte der Geisteskranken« werden die Geschehnisse im Zuge des nationalsozialistischen Patientenmords in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt so beschrieben.
Als die Sonderkommandos kamen und die Kranken wegholten, stand der Arzt passiv dabei. Es geschah ohne sein Zutun. Als aber die Kalorien berechnet wurden und die Aushungerung begann, wurde er aus der Passivität in die Handlung gedrängt, in die Behandlung des Kranken, in den Tod. Aus dem helfenden Heilenden wurde der Tötende.
Dieser Text stammt von Annemarie Wettli. Sie war Ärztin in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt und spätere Ehefrau von Werner Leibbrand. Zu ihr später noch mehr. Annemarie Wettli spricht hier von der bekannten sogenannten Aktion T4 und der Hungerkostaktion. Beide waren Teil des planmäßigen NS-Patientenmords. Innerhalb weniger Jahre wurden dabei im deutschen Machtbereich etwa 300.000 Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen durch Gas ermordet oder starben durch Hunger, Medikamentengabe oder gezielte strukturelle Vernachlässigung. 1944 wurde Werner Leibbrand von Berlin nach Nürnberg an die dortige psychiatrische und Nervenabteilung des städtischen Krankenhauses zwangsversetzt. Im von den Nationalsozialisten als Stadt der Reichsparteitage bezeichneten Nürnberg nahm der Psychiater dann eine untergeordnete, subalterne, fachärztliche Stellung im städtischen Krankenhaus ein. Aus diesem Krankenhaus wurden regelmäßig Patientinnen und Patienten in die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen verlegt. So lernte Leibbrand 1944 Annemarie Wettli kennen, die als Ärztin in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt arbeitete und ihm in späterer Zeit noch eine sehr große Hilfe sein würde. Aufgrund der sich weiter zuspitzenden Situation für Jüdinnen und Juden in Deutschland entschloss sich das Ehepaar Leibbrand 1944 zur Flucht. Leibbrand selbst beschrieb diesen Zustand als eine Art Hexenjagd. Dabei hatten die Leibbrands Glück im Unglück. Sie gelangten an gefälschte Dokumente, die ihnen das Untertauchen ermöglichten. Ohne Unterkunft und Lebensmittelkarten ließ die Flucht, die mehrere Monate lang dauern sollte, das Ehepaar dennoch an seine Grenzen stoßen. Professor Andreas Frewer führt dazu aus:
Er war ein mutiger Arzt, er hat auch für seine Werte gestanden und hat sich in einem hochkomplexen politischen System eben auch behaupten müssen. Und es ist in mehreren Situationen fast hauchdünn gewesen, dass ihn natürlich zum einen die Staatsorgane bekommen haben. Wir haben vorhin die Lebensmittelkarten besprochen. Er hat immer versucht, etwa seine Frau zu schützen, indem er bei den Behörden diese Gänge gemacht hatte, die durchaus auch immer von Verhaftungen geprägt sein konnten. Auch seine Schriften waren keineswegs ungefährlich, also in dieser Zeit zu publizieren, auch zu angrenzenden Themen von eben Geschichte und Ethik in dem Bereich der Medizin, hatte durchaus einige Implikationen. Und da hat er immer wieder auch moralisch klar Stellung bezogen.
Werner Leibbrand beschrieb diese Zeit als Zickzackzeit und ausweichenden Hasensprung, da das Ehepaar pausenlos auf der Flucht war und Angst vor Entdeckung haben musste. In dieser Zeit waren die Leibbrands permanent auf die Hilfe anderer Personen angewiesen. Werner Leibbrand schrieb später in seiner Autobiografie dazu:
Und sie waren alle Helden, die uns als Paria aufnahmen, denn alle wurden durch uns gefährdet. Niemand war es zuzumuten, uns aufzunehmen.
Besonders dankbar war Leibbrand Annemarie Wettli. Sie war ihm und seiner Ehefrau in der NS-Zeit eine große Hilfe. Professor Andreas Frewer erläutert dazu:
Und dann natürlich die brisanteste Phase, als er dann untertauchen musste, als er mit seiner zweiten Ehefrau Margarete Bergius Leibbrand dann eben in den Untergrund gehen musste. Da hat dann Annemarie Wettley ihm sehr geholfen, hat immer wieder auch als Kontaktstelle fungiert, hat seine Post offenbar übernommen, hat den Hund mal eine Phase in Pflege gehabt und musste das natürlich absolut im Geheimen halten, weil es eine brisante Zeit war, als die Gestapo, die SS, dann das Ehepaar Leibbrand gesucht hat, wegen der sogenannten nicht-arischen Ehefrau Leibbrands. Also da hat sich natürlich ein ganz besonders intensiver Kontakt entwickelt. Leibbrand hat das mal sehr schön in den Passus »Sie war der Engel aus Sibirien« gefasst, also um zu zeigen, wie hilfreich und segensreich die Unterstützung durch Annemarie Wettle in dieser Zeit war.
Aus diesem Grund blieb der Kontakt zwischen Werner Leibbrand und Annemarie Wettli auch nach dem Ende der NS-Herrschaft bestehen. Nach der Befreiung der Stadt durch die US-Amerikaner kam Werner Leibbrand nach Erlangen. Eine wesentliche Rolle spielte dabei Annemarie Wettli, die ihm und seiner Frau schon während der NS-Zeit geholfen hatte. In seiner Autobiografie erläutert Leibbrand:
Das Beste und Zweckmäßigste war, zunächst einmal wieder Erlangen aufzusuchen, Kontakt mit dem Engel aus Sibirien aufzunehmen, wo noch ein wenig Habe verblieben war.
Als Abteilungsärztin war Anne-Marie Wettli an der Heil- und Pflegeanstalt geblieben. Leibbrand, der als politisch unbescholten galt, bot sich im Folgenden der US-amerikanischen Militärregierung als Psychiater an. Die Besatzer ernannten ihn daraufhin zum Direktor der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt. Nur kurze Zeit später begann Werner Leibbrand das Fach Medizingeschichte an der Universität Erlangen aufzubauen. Er erhielt vom Bayerischen Kultusministerium einen Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. Zunächst noch unbesoldet. Schon im Sommersemester 1946 hielt er in diesem Rahmen die Vorlesung »Geistige Grundhaltung des Arztes«. Mit seinen Vorlesungen wollte er die Studierenden zu kritisch und wissenschaftlich denkenden Menschen heranziehen. Für sein kontinuierliches Engagement wurde er Anfang Mai 1946 für eine Honorarprofessur vorgeschlagen. Noch im selben Monat erfolgte die Ernennung. Doch das war nicht die einzige verantwortungsvolle Aufgabe, die er 1946 übernahm. Leibbrand hatte bereits der akademischen Entnazifizierungskommission der Universität angehört. Nun wurde er von der Anklage im Nürnberger Ärzteprozess als Sachverständiger geladen, als einziger Deutscher. Insbesondere zu den Menschenversuchen sollte er hierbei Stellung beziehen. Leibbrand war der Auffassung, dass jeder Menschenversuch einen Bruch des Hippokratischen Eids darstellte, sofern die Betroffenen nicht über die möglichen Folgen aufgeklärt waren. Für diese Auffassung geriet er sowohl von Seiten der Verteidigung als auch von Seiten seiner US-amerikanischen Kollegen unter Beschuss. So erwiderte ein amerikanischer Gutachter, dass die Erfahrung in den Vereinigten Staaten mit Versuchen an Gefangenen eine andere sei. So könnten sie durchaus überzeugt werden, an medizinischen Versuchen
aufgrund von humanitären Erwägungen teilzunehmen.
Die Verteidigung formulierte deutlich schärfer.
Wenn alle Ärzte so stark am Dogma, am Eid des Hippokrates gehangen hätten, wie Herr Professor Leibbrand es zu tun behauptet, dann stünde die ärztliche Wissenschaft noch heute auf dem Niveau der Steinzeit.
Doch Leibbrand nahm am Nürnberger Ärzteprozess nicht nur als Gutachter teil. Im Januar 1947 trat er zum ersten Mal auch in den Zeugenstand. Dabei stellte er dem ärztlichen Stand nach 1933 ein vernichtendes Zeugnis aus.
Der Arzt, der bisher als Anliegen hatte, den einzelnen Menschen nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln, wurde nun durch die sogenannte nationalsozialistische Weltanschauung zu einem biologischen Staatsbeamten. Das heißt, er war Befehlsträger einer Führerschicht, die sich um das Einzelindividuum nicht mehr kümmerte, sondern dies nur betrachtete als Ausdruck fiktiver biologischer Rasseideen.
Bereits 1946 hatte Leibbrand sein Buch »Um die Menschenrechte der Geisteskranken« veröffentlicht. Darin äußerte er den Wunsch, dass jetzt Neues und Besseres geboren werde, in Abgrenzung zu den Praktiken des NS-Regimes. Umso bestürzter reagierte er, als er von studentischer Seite darauf aufmerksam gemacht wurde, wie die neuen Studierenden über die sogenannte NS-Euthanasie diskutierten.
Anstelle einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung über das Thema Euthanasie fand ich nur eine demagogische Bereitschaft vor, die alten ökonomischen Phrasen von der Tötung der Geisteskranken zu dreschen.
Auszüge aus diesem Brief eines nicht namentlich genannten Studenten leitete Leibbrand im Oktober 1947 an das Rektorat der Universität weiter. Er versah ihn mit der Anmerkung, dass er dem Verfasser voll und ganz zustimme. Außerdem registrierte er ein Erstarken reaktionärer Kräfte an der Universität. Stadt und Universität hatten seines Erachtens nicht genug unternommen, um ihre NS-Vergangenheit aufzuarbeiten.
Wenn auch in studentischen Kreisen die Pflichterfüllung eines Demokraten in vorbehaltloser Weise mit dem Schlagwort des Denunziantentums begriffen wird, so wandelt sich meine genannte wachsende Besorgnis in ernste Verzweiflung.
Im Folgejahr rückte Leibbrands Leumund als kompromissloser Aufklärer allerdings in ein zweifelhaftes Licht. Anfang November 1948 wurde gegen seine Vertraute, Anne-Marie Wettley, sowie einen ärztlichen Kollegen der Heil- und Pflegeanstalt, Heinrich Tschakert, Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf? Mord. Bereits ein Jahr zuvor hatten die Ermittlungen gegen Wettley und Tschakert sowie den ehemaligen Direktor der Anstalt, Wilhelm Einzle, sowie den Anstaltsarzt Stefan Murau begonnen. Ihnen wurde Mord bzw. Beihilfe zum Mord wegen ihrer Beteiligung an der NS-Euthanasie vorgeworfen. Grundlage für die Ermittlungen gegen Wettli und Tschakert war die Beteiligung der beiden am B-Kost-Programm, der zweiten Phase des nationalsozialistischen Patientenmords. Mit B-Kost bezeichnete man die bewusste Mangelernährung der Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalten spätestens ab 1942. Ziel war letztlich der Tod der Patientinnen und Patienten durch Verhungern. Mehr zum B-Kost-Programm und der Aktion T4 – den beiden Phasen des nationalsozialistischen Patientenmords, können Sie im Audiowalk Patientenmord hinter Sandsteinmauern erfahren. Den Link dazu finden Sie auf der Website des Podcasts. Anne-Marie Wettley legte Beschwerde gegen ihre Verhaftung ein. Nach ihrer Auffassung hatte sie sich keines Vergehens schuldig gemacht. Nach nur 5 Tagen wurden die Haftbefehle gegen sie und Heinrich Tschakert wieder ausgesetzt. K. Keinem der beiden konnte eine Beteiligung an der Durchführung der B-Kost nachgewiesen werden. Im Sommer 1949 verkündete der Oberstaatsanwalt des Landgerichts Nürnberg-Fürth, die Rationen der Heil- und Pflegeanstalt hätten in vergleichbarer Größe zu denen der allgemeinen Bevölkerung gelegen. Zum systematischen Mord seien sie ungeeignet gewesen. Eine höhere Sterblichkeit in der Anstalt sei allein auf die allgemein schlechtere Versorgungslage zurückzuführen. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung habe es keine signifikante Erhöhung der Todeszahlen gegeben. Mit dieser Stellungnahme wurde das Verfahren bezüglich ihrer Beteiligung an der Hungerkost gegen Wettley, Charkert, Mura und Einzle, Leibbrands Vorgänger als Leiter der Heil- und Pflegeanstalt, endgültig eingestellt. Mehr zur Person Wilhelm Einzles und den Ermittlungen gegen ihn erfahren Sie in Folge 4.
Für Werner Leibbrand hatten die Ermittlungen jedoch ein folgenreiches Nachspiel und gipfelten in der Ausstellung eines Haftbefehls gegen ihn. Konkret wurde ihm zur Last gelegt, ein überdurchschnittliches Interesse an der Entlastung seiner beiden Untergebenen, Wettley und Charkert, zu hegen. 1945, als Leibbrand den Posten des Anstaltsleiters antrat, hatte er die Durchführung des B-Kost-Programms noch aufs Schärfste kritisiert. Kurz nach seinem Antritt hatte er die Listen über die durchschnittliche Belegungsstärke und Sterbefälle in den Jahren 1931 bis 1945 angefertigt. In diesen Listen stach ein dramatischer Anstieg der Sterbezahlen in der zweiten Hälfte des Krieges ins Auge. Als aber die Frage nach der Verantwortlichkeit seiner ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere von Annemarie Wettley, aufkam, versuchte er, die B-Kost und ihre Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten zu verharmlosen. Zu diesem Zweck gab Leibbrand ein ernährungsphysiologisches Gutachten in Auftrag. Dies allein stellte noch keine strafbare Einmischung in die Ermittlungen dar. Allerdings wandte sich der mit dem Gutachten beauftragte Physiologe Dr. Engelhardt an die Staatsanwaltschaft. Denn bei der Erteilung des Auftrags habe Leibbrand Engelhardt zufolge gesagt, er könne mit der Kalorienberechnung sehr großzügig umgehen. Leibbrand zufolge seien die Ärzte unschuldig wie Lämmer und es sei in der Klinik niemand verhungert. Bei einem zweiten Treffen sollten die beiden Beschuldigten, Wettley und Charkert, sogar anwesend gewesen sein. Damit wurde das Gutachten als gesetzeswidrige Einmischung in das Ermittlungsverfahren gewertet. Aus den Reihen der ärztlichen Belegschaft wurde währenddessen der Vorwurf laut, Leibbrand habe bei der Entnazifizierung ein doppeltes moralisches Gesicht gezeigt. So sei ein Arzt rund ein Jahr vom Dienst suspendiert worden, obwohl er nur geringfügig belastet gewesen sei. Der Grund habe in einem verbalen Schlagabtausch in einem von Leibbrands philosophischen Seminaren gelegen. Diesen habe Leibbrand als Kränkung empfunden. Des Weiteren wurden persönliche Motive Leibbrands ins Spiel gebracht, Verstrickungen seiner Untergebenen in NS-Medizinverbrechen zu vertuschen. So sei sein freundschaftliches Verhältnis zu Dr. Wettley stattbekannt. In der Anstalt ging sogar das Gerücht um, die Beziehung sei weitaus weniger platonisch, als es nach außen hin den Anschein hatte. Gleichzeitig würden Ärzte abgekanzelt, ohne ihrem Anliegen überhaupt Gehör verschaffen zu können. Wettley galt dagegen hinter vorgehaltener Hand als eigentliche Herrin des Hauses. Im Dezember 1948 wurden Leibbrands Dienst und Wohnräume durchsucht. Wenige Tage später erließ die Staatsanwaltschaft gegen ihn Haftbefehl.
Letzten Endes wogen weder die Anschuldigungen aus der Belegschaft noch die Aussagen Engelhardts schwer genug, um die Ermittlungen gegen Leibbrand fortzusetzen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Auch die Haftbefehle gegen Wettley und Charkert wurden ausgesetzt. Leibbrand hatte die beiden Ärzte schon zu Zeiten seiner politischen Verfolgung gekannt. In einem unadressierten Schreiben erläutert er:
Fräulein Dr. Wettley hat mich in der damaligen Zeit schon auf die Gesinnungstüchtigkeit des Dr. Charkert aufmerksam gemacht, dass sie mit Dr. Charkert zusammen versucht, sich heimlich den befehlsähnlichen Anordnungen zu entziehen.
Im Laufe seiner Dienstzeit sei er weiter zu der Überzeugung gelangt, dass Charkert eine eindeutig antifaschistische Einstellung gezeigt habe.
Anderenfalls hätte ich ihn niemals zu einem meiner engeren Mitarbeiter gemacht.
Zu Wettley schreibt er weiter:
Die Genannte hat mich 1943 in meiner politischen Bedrohtheit kennengelernt. Sie hat dann wenige Monate später unter eigener Gefahr sich für die Schaffung eines politischen Versteckes zur Verfügung gestellt.
Wettley und Charkert blieben beide Teil der ärztlichen Belegschaft der Heil- und Pflegeanstalt. Leibbrand war in den Jahren seines Wirkens bemüht, die Erlanger Anstalt zu einer modernen Klinik zu formen. Dabei setzte der selbst musisch begabte Leibbrand auf künstlerische Therapieformen und versuchte, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten durch Konzerte und Theatervorstellungen zu erhöhen. Zusätzlich veranstaltete er, zusammen mit psychisch Kranken, Aufführungen für die Erlanger Stadtbevölkerung und rückte die Anstalt damit in ein neues Licht. 1953 folgte Werner Leibbrand einem Ruf an die Universität München. Seinem Weggang waren lokale Unstimmigkeiten vorausgegangen. Unter anderem hatte es der Senat der Universität abgelehnt, Leibbrands Ernennung zum ordentlichen Professor zu unterstützen. Somit verließ Leibbrand Mittelfranken nach 6 Jahren in Richtung Landeshauptstadt. Dort war er bis zu seiner Emeritierung 1969 Leiter des Instituts für Medizingeschichte sowie planmäßiger außerordentlicher Professor. Wissenschaftlich war auch seine Münchner Zeit außerordentlich ertragreich. Mit Annemarie Wettley, die ihm nach München folgte, hielt er regelmäßig Kurse an der Pariser Sorbonne. 1962 heirateten die beiden. Seine zweite Ehefrau war im Jahr zuvor verstorben. 3 Jahre später hielt er seine Abschiedsvorlesung, die er im Rahmen eines Konzerts im Münchner Lenbachhaus gestaltete. Wenige Jahre vor seinem Tode 1974 wurde ihm in Frankreich mit den Palmes Académiques eine hohe akademische Ehrung zuteil. Verfolgter, Aufklärer, Vertuscher? Werner Leibbrand bleibt eine ambivalente Persönlichkeit, dessen Werke und Wirken bis heute von der Forschung intensiv beleuchtet werden.
Doch wer waren die Menschen, deren Verhalten und Handeln während der NS-Zeit eher als Mitglied der Erlanger Spruchkammer, als Teil der akademischen Entnazifizierungskommission und anderer Gremien beurteilen sollte? Und welche Verbrechen trugen sich im Einzelnen hinter den Mauern der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen zu? Mehr dazu erfahren Sie in der nächsten Folge.